Thema.
5 Alben für eine einsame Insel mit Paddy.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast und, wie ihr im Intro schon gehört habt, zu einer neuen Rubrik. 10 Songs war immer sehr beliebt, aber schon längere Zeit gibt es die Idee, diese Rubrik auch in eine etwas andere Richtung zu bringen, dass man nicht nur über Songs spricht, sondern wirklich über Alben und natürlich nicht einfach über irgendwelche Alben, sondern über die Alben, die man, wie es glaube ich im Rockart-Magazin auch früher gerne mal hieß, die man mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Also das, was für einen so die Quintessenz von so manchen Sachen ist. Und zu diesem Thema freue ich mich sehr, endlich mal den guten Paddy begrüßen zu können. Hallo Paddy.
Hallo Markus.
Wie geht es dir?
Ich freue mich dabei zu sein.
Ja, mich auch.
Mir geht's gut, danke. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich direkt von der Arbeit komme und kurz noch Tiere versorgt habe. Und jetzt habe ich aber Laptop am Start und die Sache läuft. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr schön, sehr schön. Das freut mich auch, weil im Grunde geplant, irgendwas mal gemeinsam zu machen, was so über Album des Monats hinausgeht, haben wir ja eigentlich schon länger. Aber irgendwie, man kennt das ja, ne? So volle Terminkalender hat jeder und irgendwann, passiert es dann doch.
Irgendwas ist immer.
Genau, something is yet always. Genau.
Ja.
Wie üblich in diesem Jahr oder neu seit diesem Jahr gibt es zu Beginn erstmal eine Frage, die nichts mit Metal und auch nichts mit Musik zu tun hat. Und ich hoffe, du hast darauf jetzt eine Antwort. Die Frage ist, welche Hörspiele hast du früher als Kind gehört oder hörst sie vielleicht heute immer noch?
Okay, darauf bin ich jetzt, war ich nicht vorbereitet. Ich habe, also heute höre ich keine Hörspiele mehr. Da bevorzuge ich Musik oder Podcasts. Früher habe ich gehört Masters of the Universe, vielleicht ein bisschen TKKG, Jan Tenner gab es da noch und ich hatte auch mal die Hörspiele von den 3 Zurück in die Zukunft Filmen, die habe ich quasi auswendig gekonnt. Ja, war sehr cool.
Oh ja, das waren aber keine O-Ton-Hörspiele, ne? Das waren die Hörspiele wirklich mit anderen Sprechern im Studio nochmal aufgenommen bei Zurück in die Zukunft.
Ich meine, es waren die gleichen Sprecher und es waren teilweise auch identische Dialoge.
Ja, also die Dialoge waren wirklich relativ nah dran, aber es ist kein Originalton-Hörspiel. Also nicht, dass du ne, den Ton vom Film genommen hast und einfach Musik drunter gespielt hast.
Nee, das glaube ich nicht. Da wären ja die ganzen Nebengeräusche, das hätte ja gar nicht gepasst, glaube ich.
Genau.
Aber ich meine, das waren die gleichen Sprecher. Also beim Doc Brown bin ich mir sehr sicher, aber ist ja eigentlich auch fast egal.
Ja, aber Doc Brown wechselt seinen Sprecher zwischen dem ersten und dem zweiten Film.
Scheiße. Okay, du hast mich. Ich dachte, es wäre der gleiche. Ich hab,
ja. Ja, bist du bei mir an der richtigen Adresse mit sowas?
Ja, ich weiß. Ich weiß, da kann ich dir nicht das was erreichen. Aber das ist auch gar nicht schlimm.
Das ist auch vollkommen nicht schlimm. Du warst ja auch auf das ganze Thema nicht vorbereitet, aber ist auch genau. Eine sehr coole Sache. Du hast gesagt, Hörspiele hörst du heute nicht mehr. Warum? Findest du, das ist Kinderkram oder interessiert dich das einfach so gar nicht mehr?
Also Kinderkram würde ich jetzt gar nicht sagen. Interesse, ja, wahrscheinlich interessiert es mich nicht mehr so sehr wie früher. Und die Zeit verbringe ich lieber mit Musik hören oder Podcasts, wie gesagt. Wobei ich mich da ausschließlich auf Musikpodcasts beschränke.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu einer Frage, die ich gerne mal Leuten stelle. Woher kennst du denn diesen Podcast, in dem wir uns gerade befinden eigentlich?
Das ist ganz lustig. Also ich bin Fan von dir seit, ich sag mal, fast Anfang an oder Hörer von dir. Und in der Tat hat mich Anne draufgebracht. Die kannte ich nämlich schon vorher. Und ich habe ihr, glaube ich, die Power Hour vorgeschlagen. Und damals war ich noch in einer Fernbeziehung mit meiner jetzigen und damaligen Partnerin, also mit Tanja, die ja auch hier schon das eine oder andere Mal zu Wort gekommen ist. Ich hatte halt mehr viel Zeit auf dem Weg und irgendwann hatte ich halt keine Podcasts mehr zum Hören oder wusste nicht, weil ich hatte vor der Power Hour noch nie Podcasts gehört. Ich habe erst vor 2 Jahren damit angefangen, Podcasts zu hören. Und dann habe ich sie gefragt, hier, kennst du dich da aus? Hast du was? Und sie hat gesagt, ja, hier über Instagram ist mir letztens der Metal Markus vorgeschlagen worden. Hör doch da mal rein. Ja, seitdem bin ich dabei.
Ja, sehr cool. Ja. Weil ich muss das immer mal fragen, weil es hält sich so bei ich sag mal, meinen Arbeitskollegen immer das Gerücht so nach dem Motto, ja, ja, Markus, die Leute, die das hören, die kennst du doch sowieso alle. Und dann versuche ich denen immer zu erklären, ja, mittlerweile, aber das sind keine Leute, die ich von früher oder so kenne. Also natürlich auch so ein paar, aber es gibt tatsächlich Menschen, die interessieren sich wirklich dafür, weil das stößt immer auf ganz, ganz gewaltiges Missverständnis so bei meinen Arbeitskollegen, so nach dem Motto, echt, sowas hören sich Leute an? Okay.
Ja, ich höre das wirklich und mittlerweile nicht immer am Dienstag, sondern halt immer, wenn ich Zeit habe, wenn ich im Auto sitze und nach Köln ins Büro fahre, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr als eine Stunde Fahrzeit und dann klappt eine Folge immer Hälfte Hinweg, Hälfte Rückweg, beziehungsweise bei 1,2-facher Geschwindigkeit, wie ich es mir mittlerweile angewöhnt habe. Ja, manchmal auch ein bisschen schneller, je nach Verkehrslage und so weiter. Aber ich versuche dran zu bleiben und eben deinen Podcast, halt auch den von den Jungs von der Power Hour. Grüße gehen raus an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind auf jeden Fall meine beiden Lieblingspodcasts, nachdem Niklas ja ist mehr oder weniger so ein bisschen eingestellt oder runtergefahren hat.
Ja, das ist sehr schade. Jetzt muss man sich die ganzen Power Metal News immer selber drauf schaffen irgendwoher, ne? Das ist anstrengend.
Ja, genau.
Frechheit.
Ja, wirklich wahr.
Ja, wir haben schon gesagt, du bist Paddy, aber erzähl uns doch jetzt auch mal was zu deiner Person. Also Leute, nicht verwechseln, das ist nicht Paddle, ne? Obwohl beide von Bleeding for Metal sind. Das ist hochgradig kompliziert, oder?
Nein, der Vorname ist der gleiche und das war's dann auch schon. Also ich bin Paddy, ich bin Jahrgang 78, werde dieses Jahr 47. Ja, ach du liebe Zeit, ja. Ich höre Metal seit Mitte der 90er und zwar seit dem 18. Geburtstag meiner Schwester, mehr oder weniger. Da habe ich nämlich meinen jetzigen Schwager kennengelernt und der hat mir meine persönlichen Big Four damals gezeigt, in Anführungszeichen. Das waren Ozzy Osbourne, Manowar, Running Wild und Blind Guardian. Und seitdem habe ich mich da mehr oder weniger verselbstständigt und bin so mehr in Richtung Power Metal erst gegangen. Aber jetzt in letzter Zeit wird es auch öfter mal die etwas härtere Schiene jetzt in Richtung Metalcore, was jetzt unter anderem an Tanja liegt, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich mache das nicht gezwungenermaßen. Ich habe mich auch so ein bisschen an neuen Power Metal Sachen satt gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist halt irgendwie, also ich höre, wenn ich irgendwie, ich sag mal, Power Metal hören will, dann höre ich lieber alte Guardian, alte Gamma Ray und Halloween und Rhapsody und so Neues, was vermutlich mir damals gefallen hätte, wie, weiß ich, Dragony oder sowas, gibt mir irgendwie nichts mehr. Ohne das jetzt runterspielen zu wollen, also ich finde es cool, wenn Leute das hören und gönnt es denen auch, keine Frage, aber für mich ist es einfach irgendwie, ist die Zeit vorbei, klingt ein bisschen blöd, finde ich selbst, aber ich kann es nicht anders erklären.
Es ist sehr lustig, dass du das sagst, weil du kannst es noch nicht wissen. Wenn die Folge hier rauskommt, ist die Folge, die ich jetzt meine, schon erschienen. Aber Niklas und ich haben tatsächlich etwas aufgenommen, und zwar zum 25-jährigen Jubiläum von Stratovarius von Infinite. Und da habe ich auch gemerkt, als ich dieses Album wieder sehr intensiv gehört habe, dass mir das in Summe auch schon mehr gibt als viele Sachen, die heutzutage erscheinen. Ich kann es aber auch nicht so genau in Worte kleiden, wo jetzt genau der Unterschied ist. Manchmal, so kommt es mir zum Beispiel vor, ist es einfach so, dass Alben so ein bisschen geplant wirken. Das ist mir so beim letzten Majestica-Album gegangen. Super Musik, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, aber das ist so, du weißt, was kommt, so ungefähr. Und das ist dann für mich immer so der Punkt, wo es vielleicht nicht uninteressant wird, aber das war halt früher, wieder die alten Männer, ne? Opa erzählt vom Krieg hier.
Ja, ja, genau.
Da war das noch was Besonderes, ne? Da war, ich weiß nicht, da ist auf Alben noch mehr passiert. Gerade so ältere Stratovarius-Alben oder auch Rhapsody, das war ja neu und das war irgendwie so, wow, habe ich noch nie gehört.
Ich glaube, wir waren auch einfach enthusiastischer damals, oder? Wir waren irgendwie, ich sag mal, irgendwas zwischen 15 und 20. Wir hatten mehr Zeit. Nach der Schule wurde halt irgendwie Musik gehört von dem, was da war. Oder man hat irgendwie im Musikladen dann sich Sachen angehört und das Taschengeld zusammengekratzt und irgendwie was gekauft. Und ich finde es auch lustig, dass du die Infinite ansprichst von Stratovarius, weil das meiner Meinung nach die letzte gute war. Danach kamen ja die beiden Elements und die waren, also gab es auch so ein paar Lieder, die noch gut waren, aber boah, das war auch schon alles irgendwie viel zu gezwungen klang das, finde ich.
Ja, das war ja, glaube ich, so, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil in der Folge haben wir da auch, glaube ich, schon drüber geredet, dass Timo Tolki so ein bisschen dem Größenwahn, glaube ich, verfallen ist. Ne? Er wollte ein Doppelalbum machen, hatte aber, glaube ich, gar nicht genug Songs oder die Plattenfirma war nicht überzeugt genug von dem Material, was er da zusammengestellt hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, fängt ab da auch diese Phase an, wo du stellenweise bei Stratovarius Songs hast, die sind irgendwie Strophe, Refrain, Solo, Refrain, Song ist vorbei. Ne? Und ja, man denkt, okay, fehlt da nicht noch eine Strophe? So ungefähr.
Ja, also es fühlt sich bei denen so an, als wäre das alles irgendwie vorher schon mal da gewesen. Gerade in der Zeit zwischen der Episode, Fourth Dimension war vorher, glaube ich, zwischen dem Fourth Dimension und ja, der Infinite oder Destiny noch, da hatten sie ihre Hochphase, würde ich sagen.
Das ist so. Ja. Aber darüber möchten wir ja gar nicht reden, sondern über 5 Alben, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Und Spoiler, Leute, von den Bands, die Paddy vorhin als seine persönlichen Big Four genannt hat, ist kein Album in dieser Liste jetzt drin.
Ja, ich möchte auch vorab differenzieren. 5 Alben, die ich auf eine einsame Insel mitnehme, sind nicht meine 5 Lieblingsalben overall. Ich kann nicht genau erklären, warum, aber also vielleicht würde ich davon auch 1 oder 2 als Lieblingsalben bezeichnen. Also ja, wenn ich es mir jetzt so anschaue, so 1 oder 2 auf jeden Fall. Aber da bei Lieblingsalben, die würde ich irgendwie anders aufziehen. Da wäre ich sehr viel mit dem Thema, welches Album habe ich von meinen Lieblingsbands, jedenfalls von damals, zuerst gehört oder habe ich direkt bei Veröffentlichung gehört oder sowas. Das hat für mich nochmal dieses, ich nenne es immer First Contact Syndrome, hat für mich immer noch ein ganz, ganz spezielles, ganz, 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 ganz speziellen Wert.
Und wie hast du dann diese Liste jetzt gemacht? Also ich weiß, ich habe damals so ein bisschen gemogelt, weil ich, wenn ich mich nicht völlig irre, habe ich von Iron Maiden einfach ein Live-Album genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. So nach dem Motto, Mist. Was nimmst du denn außer den 15 Maiden-Alben so ungefähr? Ne?
Hm. Ja, genau. Also ich kann dir sagen, dass die 5 Songs für die einsame Insel, über die wir gleich sprechen, sind sehr abwechslungsreiche Alben. Also nicht irgendwie von vorne bis hinten 10 Lieder, die mehr oder weniger den gleichen Stil haben, bis auf vielleicht 1, 2 Ausnahmen, was halt auch geil ist, was auch halt damals mit dem Nostalgiefaktor vor allem total super war, weil du es halt vorher gar nicht kanntest. Aber für eine einsame Insel bräuchte ich mehr Abwechslung. Und da habe ich den Fokus drauf gelegt. Wobei ich das 5. Album, was ich jetzt zum Schluss noch reingepackt habe, hat auch was mit Nostalgie zu tun, aber komme ich vielleicht gleich.
Das habe ich mir schon gedacht. Denn ansonsten sind da ja auch, ja, aktuelle Alben wäre jetzt übertrieben, ne, aber schon neuere Werke dabei. Also da wir beide ja ungefähr gleich alt sind.
Ja.
Es ist jetzt, das kann man ja schon mal sagen, kein einziges Album aus den 80ern und nur ein einziges aus den 90ern dabei. Mhm. Ja, und die anderen, die sind alle so von 2010, ne, bis maximal 2025, wenn ich das jetzt so richtig im Blick habe.
18 bis 21.
So weit sogar, okay.
Ja, ja, genau.
Aber keine Sorgen, Leute, Paddy hat jetzt nicht irgendwie von Pur bis Caliban oder so, um Abwechslung zu haben. Ne? Hätte ja auch sein können.
Ja, nein. Habe ich auch alles schon gehört, aber nein.
Und du weißt ja, Pur muss einmal in jeder Folge irgendwie gedroppt werden. Das ist,
bei der Pur-Folge wäre ich auch gern dabei.
Ja, das klären wir dann, wenn ich mit Hartmut geklärt habe, wie viel er mir dafür bezahlt, dass ich ihn hier feature. Nein, Quatsch. Rechnung geht raus.
Ja.
Genug von Unsinn zum Beginn, muss ja alles auch erlaubt sein.
Ja.
Starten wir mal rein in dein erstes Album, das du auf die Liste gepackt hast. Ist das jetzt irgendwie eine Rangliste oder ist das einfach, wie es dir eingefallen ist?
Na, es ist in der Tat so ein bisschen auch eine Rangliste, die ich aber nicht rational erklären kann.
Okay, fangen wir dann von oben oder von unten an?
Wir fangen gerne oben an. Ja, los geht's mit dem Album Gods of Debauchery von Seven Spires. Ja, wundert wahrscheinlich niemand, der mich so ein bisschen kennt, weil ich bin großer Seven Spires-Fan seit, ich glaube 2022. Das Album ist erschienen am 10.09.2021. Erstmal die Fakten, 16 Songs sind drauf, 77 Minuten, 37 Sekunden. Hat das Ding, ich habe auch ein Review fürs Bleeding for Metal geschrieben und ursprünglich, also ich habe mir das gekauft, ich glaube sogar Ende 21, hatte aber da aus persönlichen Gründen überhaupt keinen Kopf für neue Musik, habe dann im Sommer 22 mich mal damit beschäftigt und habe das Ding wirklich, und das ist kein Spruch, 2 Jahre lang jeden Tag mindestens einmal gehört, weil es einfach so toll ist. Ich habe es auch heute noch 2-mal gehört, weil ich mich unheimlich schwer tue, da einen Song auszuwählen, der in die Playlist kommt. Aber ich glaube, ich habe es geschafft und ich finde es immer noch nicht langweilig. Es ist einfach ein tolles Album von vorne bis hinten. Am Anfang habe ich gedacht, oh, viel zu lang, 77 Minuten. Aber es ist so unfassbar abwechslungsreich, so umfangreich. Es hat irgendwie alles von ruhigen Instrumental, von der Ballade. Es ist recht poppiger Song dabei. Es ist ein lupenreiner Power-Metal-Song dabei. Es sind Black-Metal-Elemente. Es sind Blast-Beats dabei. Wer sich ein bisschen mit der Adrian Cowan befasst hat, weiß, dass sie nicht nur Avalon-like Avantasia-Songs singen kann, sondern auch richtig growlen kann.
Absolut.
Und Gitarre und Bass. Ich habe die im Frühjahr 23 auf der Tour mit Twilight Falls 5-mal gesehen. Und die sind live einfach Bombe. Das war super geil. Also,
ja, 5-mal? Toll. Wo warst du denn überall? Ich weiß, du hast dazu einen Bericht für Bleeding for Metal geschrieben, aber ich habe es gerade nicht mehr bewusst auf der Pfanne.
Genau. Oh Gott, wo war ich? Ich war in Osnabrück. Ich war in Mannheim, ich war in Köln, ich war in Berlin und in Hamburg.
Ah, ich war in Bochum.
Das hätte ich rückwirkend auch gerne mitgenommen, aber hat, ich glaube, aus urlaubstechnischen Gründen nicht gepasst. Weil das war, glaube ich, unter der Woche. Aber
das war dann mit Twilight Force und Silver Bullet, ne? War die erste Band.
Genau, Silver Bullet war die erste Band, dann Spires haben als zweites gespielt und Twilight Force. Auch so eine Band, die mir mittlerweile irgendwie schon viel zu, ich nenne es immer klebrig, ist. Da passt viel, viel zu melodisch, viel zu, weiß ich nicht, ist nicht mehr meins. Aber ja, wem es gefällt, soll mir recht sein.
Aber Twilight Force ist ja ganz offensichtlich auch mit sehr viel Selbstironie, ne? Also die ziehen das ja nicht so bierernst durch.
Definitiv. Was die da live gemacht haben, war schon lustig. Da sind alle verkleidet, dann so irgendwelche Einhörner oder Drachen aufgeblasen und durchs Publikum geworfen. Das war schon immer ein hoher Fun-Faktor. Also hat schon Spaß gemacht. Musikalisch halt, naja, grenzwertig, sage ich mal.
Seven Spires kenne ich tatsächlich durch dieses Konzert. Ich meine, ich habe sie mir vorher auch schon mal irgendwann angehört, weil wenn man ja, ich sag mal so, wo auch immer man auf Social Media unterwegs ist, egal ob es jetzt Facebook, Insta oder vielleicht auch TikTok ist, wo ich nicht bin, ich glaube, dann stolpert man irgendwann über Seven Spires. Und ich war schon schwer beeindruckt, wie die gute Adrian singen kann. Also die schafft ja wirklich den Wechsel vom tiefsten Gegraule, was, wer wäre jetzt eine gute Referenz? In seiner besten Zeit Chris Barnes auch nicht besser hätte hinbekommen können, ne? Schafft sie es ja dann beim nächsten Song auf einmal glockenklaren Sopran zu singen, wo man da nur so vorsteht und denkt, wie machst du das überhaupt? Wo nimmst du zierliche Person, diese Stimme eigentlich her? Ne? Also das hat mich unglaublich fasziniert.
Ist wirklich wahr. Ja. Ich habe sie übrigens das erste Mal gehört, bevor ich sie gesehen habe. Und das war, als sie in Gießen bei Avantasia, mit Avantasia live mit dabei war. Und sie hat die bei Book of Shallows die Growl-Parts von Mille von Creator übernommen. Hm. Und ich habe das gehört und dann, ich war relativ weit hinten, weil meine Nichte mit dabei war. Die war damals irgendwie, weiß ich nicht, 9 oder so. Und ich habe dann gesagt, mein Gott, wer ist das denn? Habe dann hochgeschaut und dann habe ich diese zierliche Person gesehen und habe mir gedacht, was? Wo holt die da, wie du gerade gesagt hast, wo holt die das denn her? Aber ja, also es ist echt faszinierend.
Was kannst du uns sonst noch zu diesem Album erzählen? Also deine Beziehung dazu hast du uns ja schon sehr schön geschildert. Ein Album muss ja wirklich einen großen Einfluss auf jemanden gehabt haben. Wenn man es dann, kopfrechnet schwach, 700 Mal gehört hat, muss es ja mindestens sein.
Ja, ich höre das ja heute noch hier und da mal. Wie gesagt, heute erst 2-mal, sonst jetzt nicht mehr täglich, aber es ist trotzdem ja eins meiner absoluten Lieblingsalben. Deswegen, das wäre wahrscheinlich auch eins, was meine 5, also auf der anderen 5-Alben-Liste dabei wäre. Aber was soll ich dazu noch erzählen? Ich weiß es nicht. Es ist jeder Song ist cool und es sind noch ein paar Gastsänger dabei. Auf dem epischen Longtrack This God Is Dead singt Roy Kahn, der früher bei Camelot war, mit und bei Lightbringer, das ist der poppige Song, singt Casey Lee Williams von Okay, Good Night mit. Und bei, oh, da muss ich nachschauen.
Das
bei,
macht
ich, The Unforgotten Name singt auch, wie heißt der Kerl? Ich weiß es nicht auswendig. John Pierce, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Von Violet Sin mit. Ich kannte ihn vorher auch nicht und ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen haben. Aber der hat bei Crimson Glory, die könnte man kennen, mal Keyboards gespielt.
Crimson Glory?
Das nur am Rand.
Könnte man kennen, ja.
Kennt man auf jeden Fall vom Namen. Ja.
Genau.
Viel mehr kann ich damit auch nicht anfangen.
Bloody Red Sharks ist, glaube ich, so einer ihrer Signature-Tracks. Das finde ich immer cool, weil ich mag ja Haie. Und darum fällt mir das immer ein, wenn es um Crimson Glory geht.
Ja, das war mein Platz 1. Soll ich meine Songempfehlung direkt schon loswerden?
Aber sicher.
Das ist der gerade angesprochene epische Longtrack The Scot Is Dead, wie gesagt, featuring Roy Kahn. Und da geht's halt wirklich, da zeigen die alles, was sie können. Da geht etwas über 10,5 Minuten. Das ist von ruhig und gediegen bis hin zu Blastbeats und Gebolze, Gegrohle und Elfenklauengesang. Da ist alles dabei und ja. Wer auf Power Metal steht, hört sich gern Oceans of Time an. Wer generell mehr auf Black oder Death Metal steht mit dem Titelsong Gods of Debauchery, Fall With Me ist eine wunderschöne Ballade. Aber alles in allem, der Song, der das am meisten abdeckt, ist This God Is Dead.
Ja, eine fantastische Wahl. Ich muss gestehen, ich werde mit der Musik nicht so hundertprozentig warm. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich mir nie die richtige Zeit genommen habe, mir das mal wirklich in Ruhe anzuhören. Und ich glaube, du kennst das auch. Wenn man Musik so im Vorbeigehen oder sei es auch nur unterwegs hört, da gibt es halt einfach Musik, die musst du zu Hause hören, da musst du dich hinsetzen und musst dich wirklich drauf konzentrieren, weil sonst kann einen, glaube ich, dieses Album gerade auch mit seiner epischen Spielzeit schnell mal nervös machen, ohne jetzt böswillig zu sein.
Bin ich voll bei dir, verstehe ich völlig.
Und was haben wir dann auf der 4? Da geht es ja in eine etwas andere Richtung, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ja, mein nächstes Album ist das Album Glow von der britischen Melodic Death Metal Band Countless Skies. Das habe ich durch das Death Forever Online-Forum kennengelernt. Da bin ich zwar nicht mehr aktiv, aber da gibt es so einen Beitrag, da postet jeder Cover-Artworks und sagt, das Album höre ich gerade und da war ich halt da auch aktiv und habe das Artwork gesehen und ich finde es total geil. Also da habe ich über das Artwork, habe ich die Musik mir angehört und das ist Bombe. Also ist einfach toll. Es ist, wie gesagt, melodischer Death Metal mit zwei Sängern, auch mit cleanen Vocals und mit Growls. Teilweise ist ein Cello dabei und das kommt nicht vom Band, das ist wirklich ist wirklich im Studio eingespielt worden und die hatten die Cellistin auch live mit dabei. Ich habe auch dafür fürs Bleeding ein Review geschrieben. Es ist einfach, ja, es hat, wenn du auf melodischen Death Metal stehst, der auch ein bisschen Klargesang haben darf, dann hat das alles, was ich brauche, weil es ist viel Melodie dabei. Es ist nicht zu überladen, finde ich. Und wie gesagt, dieser Wechsel zwischen Growls und cleanem Gesang, da mag ich sowieso total, total gerne. Deswegen ist das mein Album. Außerdem hat mir das Album ein bisschen, ich will nicht sagen das Leben gerettet, aber so ein bisschen hat mir das Album das Leben gerettet in einer schweren Zeit, wo ich mental nicht so gut drauf war. Auch die Lyrics von dem Album bedeuten mir sehr viel und deswegen ist das unbedingt ein Album, was ich mitnehmen muss.
Ich finde lustig, dass du gesagt hast, Melodic Death Metal. Ich hätte irgendwie eher sogar am Progressive gedacht, so bei den Songs, aber okay.
Ja, kann man, gut, wir brauchen ja immer Schubladen, aber man kann es in beide stecken, glaube ich. In
beide ich denke auch. Wir wollen ja immer nicht zu viel Gatekeeping hier betreiben, ne? Aber das war so meine erste Assoziation. Klar, Death Metal, die Assoziation kommt, glaube ich, fraglos durch den Gesangsstil und durch einige Gitarrenläufe, ne? Aber ich finde schon, dass das auch sehr viel proggige Elemente hat und das ist auch was, also ich kannte es vorher in der Tat nicht und es hat mir wirklich gut gefallen. Also da muss ich nochmal mich auch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen und das hat mich ganz ehrlich auch schon direkt wesentlich mehr angesprochen als halt Seven Spires. Ich weiß nicht wieso. Also ich habe die Band ja auch live gesehen und weiß, dass es großartige Musiker sind. Das siehst du denen ja an, wie die da abgehen. Aber manchmal macht es halt nicht Klick. Aber hier bei deinem, jetzt ist es jetzt der zweite oder der vierte Platz. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Reihenfolge wir es machen.
Der zweite.
Okay. Das ist schon was, wo ich dachte, ja, das ist auch so was, was in so meinen Dunstkreis fallen würde und wo man sicherlich auch sehr viele entdecken kann. Also was auch Zeit braucht, dass jetzt nichts ist. Ne? Du schmeißt es rein und wenn der Refrain zum zweiten Mal kommt, weißt du schon, wie er geht. Also so auf keinen Fall.
Nee, das ist es nicht. Soll's und muss es für mich auch nicht sein. Also ich habe das auch 2021, das ist, Album ist veröffentlicht Ende 2020. Ich habe das 2021 sehr oft gehört und wie gesagt, das hat mir sehr viel mentale Kraft gegeben und es gibt immer viel zu entdecken. Und wie gesagt, die Lyrics sind echt super. Also wenn ihr wollt, liebe Leute, befasst euch damit, hört es euch an, nehmt euch die Zeit. Es dauert nur eine knappe Dreiviertelstunde. Es sind 5 Lieder. Der Titeltrack ist knapp 20 Minuten lang, aber auch der lohnt sich. ist ein tolles Album.
Aber der ist unterteilt, ne? In 3 einzelne Tracks, glaube ich, ne? Der Titeltrack.
Ja, ist auf allen Streaming-Plattformen und auch in den Metal Archives ist er in 3 Teile unterteilt, aber ich finde den kann den nur am Stück hören, weil es einfach zusammengehört.
Also jetzt nicht wie hier Six Degrees of Inner Turbulence von Dream Theater so.
Nee, ganz so schlimm nicht.
Was heißt schlimm? Das ist ja
auch ganz so lang ist er nicht.
Nee, aber es gibt ja Songs, die wirklich 20 Minuten lang sind und die sich wirklich auch wie ein Song anfühlen. Und ich würde immer sagen, Six Degrees of Inner Turbulence ist für mich nicht ein einzelner Song. Also du hast ja viele kleine Songs hintereinander, die schon irgendwie verbunden sind, aber das würde ich jetzt auch in Dream Theater Dimension nicht als einen Song bezeichnen, wenn ich ganz ehrlich
das
bin.
Das stimmt, aber auch den Six Degrees Song höre ich eigentlich, wenn ich ihn höre, am Stück. Ich höre dann nicht irgendwie, oder pickst du dir einzelne Lieder oder einzelne Untertracks, sagt man, keine Ahnung, einzelne Stücke raus und hörst die? Also ich höre den, wenn dann nur am Stück.
Das kommt bei mir ohnehin sehr selten vor, weil ich normalerweise auch Alben grundsätzlich am Stück höre.
Sehr gut.
Also so insofern, ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich, keine Ahnung, The Test That Stumped Them All hören oder überspringen sollte aus Six Degrees. Ne? Das wüsste ich jetzt spontan nicht. Gehört halt dahin. Also
genau, gehört dazu und ist gut so, wie es ist und gehört dahin und bleibt da.
Genau, so soll es sein, so soll es bleiben. Nee, das war jetzt nicht pur, aber
oh mein Gott.
Aber so ähnlich, ja. Rechnung geht auch hier raus natürlich, ne? Schon wieder eine schreiben. Ja. Ich verdiene doch irgendwann noch Geld mit dem ganzen Gedönse hier.
Ich würde es dir wünschen.
Nee, ich glaube nicht. Das ist also ich Geld mit Podcasts zu verdienen, stelle ich mir irre anstrengend vor, weil dann stehst du ja irgendwann auch wirklich unter Druck, dass da irgendwas passieren muss und dass auch was veröffentlicht werden muss. Und solange das alles noch irgendwie ungezwungen laufen kann, ist das, glaube ich, eine sehr komfortable Angelegenheit. Klar wäre es schön, irgendwie ein Hobby zum Beruf zu machen, aber ich glaube, irgendwann verlierst du dann den Spaß. Also kann ich mir zumindest sehr leicht vorstellen.
Ja.
Aber du schuldest uns noch eine Songempfehlung von deinem
Album. Ja, genau. Der Anspieltipp ist Track Nummer 4, C4, so spreche ich das aus. Da habe ich eine Textzeile auch tätowiert, die heißt Brighter Days Will Come. Das trifft es ganz gut und an dieser Stelle möchte ich Nora alias C4 von Bleeding ganz lieb grüßen.
Okay, Grüße gehen raus. Aber müsste das nicht eigentlich Sapphire heißen?
Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Ja, es gibt auch einen Song von den Red Hot Chili Peppers, der so geschrieben wird und ich meine, der heißt The Sapphire Song. Okay. Ja,
das wusste ich nicht. Mit den Chili Peppers kenne ich mich nicht so gut aus.
Ja, ich auch nicht unbedingt, aber den Song kenne ich, der ist ziemlich cool.
Okay, ich werd mal anhören. Allein von dem Namen her muss ich mir den jetzt mal anhören. Dann heißt er halt Sapphire. Ja, trotzdem gehen, also wie gesagt, ist mir egal, wie man den ausspricht. Ich müsste die Jungs mal fragen, wenn sie mal wieder auf Tour kommen. Oder ich werde sie fragen und dann schauen wir mal. Ich werde berichten.
Wobei das Lustige ist, ich glaube auch in dem Red Hot Chili Peppers Song geht der Refrain Fly away, oh my Sapphire. Also vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein, ich weiß nicht. We will never know. Ja,
genau.
Manche Dinge müssen geheim bleiben, aber nicht geheim bleiben soll deine Nummer 3. Hau mal raus. Was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, das dritte Album auf meiner Liste ist das Album Queen of Time von Amorphis. Auch hier erstmal die Fakten erschienen, 18. Mai 2018. Ich habe die Digipack-CD mit 2 Bonustracks, sind insgesamt dann 12 Tracks mit einer Spielzeit von 69 Minuten und 49 Sekunden. Ich denke, zu Amorphis muss man nicht mehr so viel sagen. Die sollte man kennen. Sei es durch ihre frühen Black Metal, glaube ich, haben die ja angefangen, bis hin zu, weiß ich nicht, was das dazwischen war, irgendwie Prog Rock eigentlich fast nur noch, so gar nicht so viel metallisch. Aber ich finde, auf der Queen of Time vereinen die eigentlich alles, was sie ausmacht. Da sind auch, es ist wieder wie bei den ersten zwei Alben, es sind Growls dabei, es sind kleine Stimmen dabei. Das macht alles der gleiche Sänger, der Tommy Jautzen heißt der, glaube ich. Und es ist einfach ein tolles Album, wo alle Songs eigentlich super sind aus meiner Sicht und keiner gleich klingt und man doch alle relativ schnell wiedererkennt. Ich höre mir das einfach so gerne an. Da muss ich's, ich kann gar nicht sagen, warum. Das muss ich gar nicht mal in der richtigen Reihenfolge hören. Das kann ich auch quer durcheinander gewürfelt hören. Oder auch da nur einzelne Songs. Das ist, ich weiß nicht warum, aber finde ich, funktioniert funktionieren die einzelnen Songs auch losgelöst außerhalb von dem Albumkonzept. Aber ich finde es halt insgesamt so toll, diese leichte Aggressivität ist vielleicht schon zu viel, aber diese harschen Klänge, sei es Vocals oder instrumental und teilweise auch ein bisschen, ziemlich melodisch. Also die vereinen das halt meiner Meinung nach ihren Stil da am besten. Finde ich, also ich finde es ein total geiles Album. Gefällt mir sehr gut.
Ja, Amorphis, über die muss man wirklich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. An denen kommt man ja wirklich so überhaupt und gar nicht vorbei, wenn man sich in irgendeiner Form mit Metal befasst hat. Und wie du schon sagtest, sei es aus ihren Anfangstagen mit Tales from the Thousand Lakes, das sollte ja ihr zweites Album sein, wo ja ihr damaliger, kann man Hit sagen? War das damals schon ein Hit? Black Winter Day?
Ja, Black Winter Day ist ja auch ein geiler Song, keine Frage.
Ja. Aber dann ist das ja sehr schnell, wie du schon sagtest, in eine Prog-Rock-Richtung gegangen, ne, wo quasi ja gar kein Growl-Gesang mehr dabei war. Ich weiß gar nicht, wie hieß dieses eine Album? Am Universum, war das, wo es dann so ganz verrückt wurde?
Am Universum, genau, von 2001. Und dann haben sie sich mit, ich glaube, Eclipse und Violent Waters und Skyforger so ein bisschen gefangen wieder. Und seit der Beginning of Times geht's wieder Richtung nach vorne. Mal gespannt. Das letzte Album ist von 2022, das Halo. Da dürfte jetzt auch bald wieder was kommen.
Müsste. Nach dem Gesetz der Serie kommt ja so alle 2 bis 3 Jahre eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit was bei Amorphis.
Wollen wir mal hoffen.
Und Amorphis sind ja auch eindeutig wirklich eine Band, die erfolgreich ist. Also das kann man jetzt ja nicht wegdiskutieren. Also wenn man als Referenz monatliche Hörer auf Spotify zu Rate zieht, kann man da wirklich nur sagen, okay, das ist schon eine Hausnummer für diese Art von Musik.
Ja, und zu Recht auch, finde ich.
Ja.
Also, sie haben sich ein bisschen ausprobiert, aber mittlerweile, glaube ich, haben sie sich auch wieder gefangen und sind wieder da, wo die Fans sie mögen, wo sie sich selbst sehen. Und so können sie aus meiner Sicht gern weitermachen.
Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Zum damaligen Zeitpunkt, als das Album erschienen ist, habe ich noch sehr regelmäßig Musikzeitschriften gelesen. Grüße geht raus an Mike, der liest sie natürlich immer noch. Ne? Ihr wisst, der Mike.
Der Mike.
Ja, wirklich passiert. Mit der Mike. Und auf dem Album sind ja, glaube ich, auch hier und da immer so ein paar orientalische Einflüsse. Und im Interview mit dem Rockhard meinten sie, das wäre die Kebab-Connection oder so. Das fand ich damals schon so ein bisschen fragwürdig, aber irgendwie auch lustig.
Ja, habe ich nicht von gehört. Vergesse ich hoffentlich wieder. Ich weiß, ich habe mir das Album damals im Urlaub in Kanada gekauft und habe das da schon im Auto ziemlich oft laufen lassen.
Und was empfiehlst du uns? Enttäuschst du mich jetzt und nimmst eine der bekannten Songs oder haust du irgendwas raus, wo man denkt, eieiei?
Ich habe keine Ahnung, aber ich komme nicht an Nummer 9 Amongst Stars vorbei, weil da die liebliche Anneke van Giersbergen von ehemals The Gathering mitsingt, weil das einfach so toll passt und die eine so schöne Stimme hat. Ja, hat schon gefühlt überall mitgemacht.
Ja, also früher, wie du schon sagtest, ne, war sie bei The Gathering oder es gab immer Leute, die haben behauptet, ja, die kommen ja aus den Niederlanden, das heißt The Gathering, wo ich dachte, was, ist doch Englisch. Fand ich immer sehr interessant.
Ja, das kann ich. Mittlerweile macht die, glaube ich, nur noch Solo-Sachen. Ist ja bei Arian ist sie ja mit dabei, recht regelmäßig. Und aber sie hat einfach eine schöne Stimme. Fertig. Mehr muss man da, glaube ich, gar nicht sagen.
Ich glaube, ich habe sie mal mit einem Akustikprogramm gesehen, im Vorprogramm von Pain of Salvation, als die auch auf einer Akustiktour waren.
Oh, das kann gut sein. Ich habe sie vor 2 Jahren im Vorprogramm von Flor Jansen gesehen. Da war Anneke auch akustisch unterwegs und Flor, damals hochschwanger, hat gerockt.
Ja. Ja gut, ich glaube, Flor Jansen hält man auch nicht so leicht vom Rocken ab. Ne? Da muss noch ein bisschen mehr passieren.
Ich glaube, die funktioniert akustisch, glaube ich, gar nicht so gut. Ich glaube, die will das auch gar nicht.
Ja, die hat ja auch, ich habe irgendwann mal ein Video auf YouTube gesehen, aber nicht von Nightwish, sondern, oh, wie hieß denn ihre Band davor? Nicht After Forever.
After Forever?
Sie hat mal so ein Solo-Ding gehabt.
Ja, ja.
Ist ja auch egal. Und da gab es halt einen Mitschnitt von irgendeinem Festival und irgendjemand meinte auch, meine Güte, ey, die, nach dem Konzert geht die bestimmt erstmal Holzhacken und so ungefähr, ne? So Russell Allen-Style, ne?
Revamp meinst du
ja, wahrscheinlich? Ja, genau, Revamp, war auch eine super Band.
Ja.
Haben aber nur 2 Alben, glaube ich, rausgebracht.
Ja, ich musste googeln, deswegen bin ich gerade hier, ja, 2 Alben, genau.
Das war auch cool. Falls du es nicht kennst, sollst du dir mal anhören.
Ich habe, glaube ich, das eine Album gehört und fand es gut, aber habe es auch nur irgendwie 2-3 Mal gehört.
Ja, gibt ja auch. Es ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen. Früher, wie du so schön gesagt hast, hat man sein Taschengeld zusammengekratzt, hat sich dann eine CD gekauft und musste die dann ja so lange hören, bis man sich eine neue kaufen konnte.
Genau.
Und heute, ja, machst du morgens, stehst auf, fängst an Kaffee zu kochen und klickst erstmal rein, ne, was wird mir heute empfohlen? Ah, ich mach das einfach mal an. Ist ja schon irgendwie schön, dass man so viel Musik hören kann. Aber irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dass wenn man dann nicht aufpasst, so ein Stück weit auch manchmal man Dinge verpassen kann, weil es eben doch ja Sachen gibt, die ein bisschen mehr Zeit benötigen, ja, und die man sich auch wirklich aufmerksam anhören muss.
Ja, wie du sagst, es bleibt so ein bisschen was auf der Strecke. Fluch und Segen.
Ja.
Ja.
Aber dein nächstes Album ist auch so ein Kandidat, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen muss, dass man nicht mal eben beim Kartoffelschälen anmacht und dann denkt, ah, okay.
Ja, es ist wieder so. Es ist Platz 4, Tiara von Seventh Wonder. Das ist am 12.09.2018 veröffentlicht worden. 13 Lieder, 69 Minuten, 56 Sekunden, also wieder relativ lang. Progressive Power Metal. Auch dafür habe ich ein Review für Bleeding geschrieben und ich bin auch über das Bleeding erst auf die Band aufmerksam geworden. Weiß nicht warum, aber ja, ist ja eigentlich auch fast egal.
Das Album stand wahrscheinlich zum Bestellen irgendwo und du hast gedacht, klingt spannend.
In der Tat, klingt gut. Ich habe wahrscheinlich reingehört und habe gesagt, ach ja, gefällt mir. Und die Stimme von Tommy, man kennt ihn nicht nur von Avantasia, sondern auch von Camelot seit, glaube ich, 2012. Ist einfach Bombe. Der kann eigentlich auch alles. Ob er growlen kann, weiß ich nicht. Macht er nicht, muss er auch nicht. Weil das, was er da auf dem Album macht und auch was seine ganzen Mitstreiter machen, das ist einfach super. Das ist von vorne bis hinten, ob es jetzt irgendwie was hochgradig anspruchsvoll Progressives ist, ob es ein Power-Metal-Song ist, ob es eine Ballade ist. Es ist einfach von vorne bis hinten richtig, richtig gute Musik.
Das Album habe ich auch sehr intensiv damals gehört und ich weiß, ich wollte es eigentlich immer auf CD haben, aber zu dem Zeitpunkt kam man, glaube ich, nicht so leicht daran. Das ist irgendwie meine Erinnerung daran. Ich wollte es immer haben.
Also ich habe es mir auf CD gekauft. Es kann aber sein, dass ich das auf einem Konzert gekauft habe. Ich habe den nicht in Aschaffenburg im Kolossal gesehen. Ich weiß, ich habe mir da das T-Shirt gekauft und ich weiß, ich habe die CD zu Hause. Ich kann dir nicht sagen, ob ich die CD auf dem Konzert geholt habe oder irgendwie anders. Das weiß ich nicht mehr.
Ja, die war fürs Review.
Nicht unmöglich, aber wie du weißt, relativ selten. Ich glaube nicht, dass ich die damit bekommen habe. Bei Frontiers kriegen wir, glaube ich, keine haptischen Exemplare. Aber egal. Also ein tolles Album. Auch von vorne bis hinten.
Und auch eine der schönen Ausnahmeerscheinungen bei Frontiers, ne? Weil auf Frontiers erscheinen ja gerne, ich werde nicht müde, es immer wieder zu erzählen, so zusammengewürfelte Geschichten, wo man ja eine Zeit immer dachte, ach, guck mal, Komponist, Alessandro Del Vecchio, den kenne ich doch irgendwoher.
Genau.
Ich habe mir da immer einen Spaß rausgemacht, wenn neue Sachen von Frontiers rauskamen, habe ich die immer so angeschmissen auf Spotify. Und irgendwann kam ein Song, wo ich dachte, bam, der ist von Alessandro. Da kannst du ja bei Spotify auch immer, ne, die Credits dir angucken. Mhm. Und ich hatte eine hohe Trefferquote. Also.
Ja, glaube ich. Ja, Frontiers hat ein paar ganz gute, aber irgendwie auch relativ viel, was halt so ein bisschen gleich austauschbar, wie auch immer klingt. Aber das ist zum Glück eine Ausnahme.
Es muss sich ja lohnen, ne? Irgendwie. Das ist das, was mich daran fasziniert. Alle Welt klagt darüber, dass Plattenverkäufe, egal ob jetzt auf Vinyl oder auf CD, ja rückläufig sind und dass sich ja das Medium eigentlich nicht lohnt. Ja. Aber wenn ich mir dann angucke, mit welcher Schlagzahl Frontiers Records neue Projekte veröffentlicht, das muss sich ja lohnen, ne? Weil du machst das ja nicht aus Spaß an der Freude. Letzten Endes ein Plattenlabel muss ja irgendwie Geld verdienen. Ne? Ja. Also es scheint sich ja doch irgendwie zu lohnen. Okay, jetzt kann man sagen, gut, bei den ganzen Projekten spielen dann ja auch immer irgendwie die gleichen vier Musiker gefühlt, ne? Und es wird irgendwie der Sänger und der Komponist noch ausgetauscht oder so. Aber Schlagzeug und Bass spielen immer die gleichen Leute gefühlt. Mhm. Aber irgendwie scheint es ja doch.
Es muss einen Markt dafür geben, ne? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie, wie du sagst, es muss sich ja lohnen, sonst würden die das ja nicht seit Jahren so machen.
Ja gut, es ist ja alles, wenn es nicht gerade so Metal-Sachen wie eben jetzt Seven's Wonder, du bist übrigens so ein Zahlenfreund, ne? Schon wieder Seven Spire, Seven's Wonder.
Das ist mir da auch schon aufgefallen dann, ja.
Aber wenn es nicht gerade so Sachen sind, erscheint auf Frontiers ja auch viel, ja manchmal auch so ein bisschen Proggy-Zeug, ne? Manchmal auch so ein bisschen Power-Metal, aber ja auch sehr viel, was ich so wirklich in die AOR in den AOR-Bereich packen würde. Und da bin ich ernsthaft erstaunt, dass dafür dieser Markt wirklich noch so groß ist.
Ja.
Also, wundert mich immer wieder.
Ja, die Verwunderung kann ich nur teilen.
Damals habe ich es irgendwie nicht geschafft, an diese CD ranzukommen. Mhm. Wobei es bei Frontiers ja eigentlich nie Probleme gibt, die über Amazon oder so zu bestellen. Aber manchmal gibt es ja so, keine Ahnung, das Witzigste, was ich mal erlebt habe, muss ich eben mal erzählen. Hat nichts mit der Folge zu tun,
gerne.
Da musst du jetzt drunter leiden.
Ja, das macht nichts.
Es gab kurz hintereinander das neue Album im letzten Jahr von Evergrey und von Kissing Dynamite. Und auf Amazon waren die Platten, also die Cover-Artworks, die waren vertauscht.
Oh.
Also es stand dabei, ne? Ich wollte die Evergrey bestellen oder umgekehrt und du bekamst permanent dieses andere Albumcover angezeigt und hast gedacht, nein, ich will nicht Kissing Dynamite Back with a Bang, ich möchte Evergrey. Es stand zwar daneben, aber es war das falsche Cover. Ich habe es dann irgendwie geschafft, die Evergrey zu bestellen und dann ist jetzt kein Scheiß. Bei der Kissing Dynamite war es genau umgekehrt. Dann habe ich die Kissing Dynamite bestellt mit dem Evergrey Cover und habe dann zum zweiten Mal die Evergrey-CD geliefert bekommen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ist tatsächlich wahr. Ich meine, war kein Thema. Hat Amazon anstandslos ersetzt. Ne? Wenn du gesagt hast, ich wollte hier Kissing Dynamite, nicht Evergrey. Ne? Retoure und Co. läuft ja alles super. Aber das war echt so eine Geschichte, wo ich dachte, wie kann sowas heutzutage noch passieren? Das fand ich unglaublich lustig.
Der hat zu mir auf den falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich.
Genau, der hat nur gedacht, das ist beides hier so Hard Rock, Metal. Rock so merkt nur keiner. Genau. Hier die Musik für die langhaarigen Bombenleger, hört doch keiner.
Ja.
Kennst du diese Beschimpfung, ist es ja nicht, diese Bezeichnung für Metalhörer, langhaarige Bombenleger?
Ja, natürlich.
Es gibt Leute, die kennen das nicht.
Echt? Doch, das war in den, ich sag mal, 90er, 2000ern war das gang und gäbe.
Ja, aber vielleicht auch nur irgendwie regional, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich kenne es auch sehr intensiv. Und ich habe mal gehört, Zeckenzüchter, wenn Leute so lange Bärte haben.
Ja, möchtest du mir was sagen?
Ja, nee, wieso?
Aber den Begriff kenne ich auch.
Hast du so einen langen Bart?
Ich arbeite dran.
Aber ich würde sagen, als wir uns hier bei Bruce Dickinson in Köln gesehen haben, war der doch gar nicht so lang.
Ja, das ist aber auch schon ein Dreivierteljahr her, ne?
Ja gut, wenn du seitdem konstant dran gearbeitet hast, mag er natürlich eine epochale Länge erreicht haben. Was ist denn das Ziel? So wie hier der von Amon Amarth oder ist das zu viel?
Sky's the limit, nee, floor is the limit in dem Fall.
Also echt der Boden, jetzt nicht Floor Jansen, weil die hat keinen Bart.
Nein, der Boden, Mann, Junge. Wir können gerne mal Sabotage noch austauschen.
Genau, dann machen wir dann Beweisfotos, wie lang der Bart ist, ne?
Sehr gerne.
Oh, wie cool wäre das, so nach dem Motto, aua, du bist auf meinen Bart getreten, Entschuldigung.
Ah, ich weiß nicht, ob ich das so cool fände.
Nö, aber die Vorstellung an sich, also ja, das wäre bestimmt sehr schmerzhaft.
Die ist lustig, die Vorstellung, ja. Aber ich muss noch eine Songempfehlung zu Tiara raushauen, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Das ist mal wieder der Titelsong, Track Nummer 6 heißt Farewell, in Klammern Part 1, Tiaras Song. weil das einfach einen so wunderschönen, tollen Refrain hat. Tja, und geht auch nur 7 Minuten und 16 insofern.
Aber das ist nicht, also es gibt 3 Teile, glaube ich, davon, oder? Aber das ist nicht die Songvariante, die mit dem Akustikpart endet, oder?
Das ist Nummer 2. Also, ja, genau. Part 2. Fable Part 2.
Aber der Song ist wirklich, also der hat einen Refrain, der ist, man könnte, wenn man fies wäre, könnte man sagen, er ist sehr poppig, aber der bleibt auf jeden Fall im Ohr. Also wer den Song.
Ja, ich würde eher cheesy sagen.
Cheesy aber poppig kann man auch sagen.
Ist ja, bezeichnet eigentlich beides das Gleiche. Aber ja, es. Ich finde es gar nicht schlimm, dass der poppig oder cheesy ist. Mir gefällt er gut und geht ins Ohr und ist wunderschön zum Mitsingen, wenn man will. Und ja.
Ja, kann ich voll nachempfinden, weil das war damals auch der erste Song, der bei mir sehr nachhaltig von diesem Album hängen geblieben ist. Und ja, höre ich auch heute noch gerne ab und zu mal. Und wenn er jetzt in der Podcast-Playlist ist, habe ich einen Grund, ihn zu hören. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Ja, Mensch, da sind wir ja schon fast am Ende.
Zum Glück nur fast. ja, bei Album Nummer 5, das ist das von dir eingangs angesprochene 90er-Album, ist von 1994, vom 1.9., 10 Songs, 42 Minuten 8 und es ist Wild Honey von Tiamat. Oder Tiamat, ich sage immer Tiamat.
Und, ja, ich glaube, Tiamat ist richtig.
Ich weiß gar nicht, wie man die Musikrichtung beschreibt. Ich habe Gothic Metal Fragezeichen geschrieben, ich weiß es nicht. Ich bin auf die Band aufmerksam geworden durch den Beauty in Darkness Sampler, irgendwann auch 94 oder 95 oder sowas. Und da war das, glaube ich, direkt der erste oder zweite Song, Whatever That Hurts. Ist ja auch auf dem Album drauf. Und das ist auch so ein Ding, das machst du, schmeißt du in den Player oder klickst es bei Spotify oder wo auch immer an, machst die Augen zu und kannst eine Dreiviertelstunde wunderschön entspannen, einfach genießen, weil die Musik einfach so schön ist.
Die Platte kenne ich auch. Das war damals nicht so ganz meine Baustelle, aber zu der Zeit haben wir auch so langsam angefangen, selbst Musik zu machen. Und wir hatten 2 Sänger in der Band und einer unserer Sänger war auch auf so einem Gothic-Trip. Und vor dem Hintergrund hat er auch irgendwann Tiamat angeschleppt. Und ich habe halt damals eher so wirklich melodischen Kram gehört. Und wenn du eher melodischen Kram hörst und dann eher sowas wie Halloween oder keine Ahnung, ne, oder Sachen wie Metallica, ist das ja schon allein produktionstechnisch im ersten Moment so, oh, was ist das denn? Auch, ich habe es jetzt da vorhin nochmal angehört, habe auch gedacht, ja, das so würdest du heute nicht mehr produzieren, ne, mit einem sehr deutlich hörbaren Bass, ne, wenn er auf den Schlagzeugbetonungen mitspielt, so Blind Guardian-Style-mäßig, so ein bisschen noch am Knarzen ist, ne, das machst du heute ja nicht mehr. Aber das war so, ne? Und die Gitarre atmet ja auch richtig, ne? Die ist jetzt ja nicht ultra steril und clean, ne? Also das hat schon einen sehr schönen Charme, finde ich. Also das, ja,
das ist halt auch,
macht Spaß.
Über 30 Jahre altes Ding, ne? Es war, wie du sagst, es war damals halt so und es war, also ich find's super. Ich will auch gar nicht wissen, was die Leute der Johann Edlund und Konsorten da alles für Zeug geraubt haben, als sie das Ding komponiert und eingespielt haben. Aber es ist mir auch egal. Ich höre es auch komplett nüchtern und finde es total schön. Und es ist, wie gesagt, einfach ein wundervolles Stück Musik, finde ich. Also es hat so ein paar, ja, Death Metal ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber ein paar ein bisschen härtere, dann relativ, was man heute vielleicht ein bisschen in die Ambient-Richtung stecken würde. Und einige komische Klänge, wo man nicht weiß, wie die entstanden sind, aber es hinterfrage ich auch gar nicht, weil das ist ein Gesamtkunstwerk, was, wie gesagt, einfach aus meiner Sicht total cool ist. Und ich habe mich auch noch weder mit Alben von Tiamat vor noch nach der Wild Honey auseinandergesetzt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht denke ich mir unterbewusst, das kann eh nicht so gut oder besser sein als die Wild Honey. Deswegen lasse ich es dabei und freue mich, dass das Album so toll ist. Ich kann es nicht sagen, aber ja, die kommen ja, glaube ich, aus dem Death Metal von ihren ersten 2 Alben, glaube ich. Und danach haben sie so ein bisschen in die Wild Honey Richtung weitergemacht und da waren auch sehr experimentell drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann mich da mal mehr reinfuchsen werde. Keine Ahnung.
Aber die haben auch jetzt lange nichts mehr gemacht, oder? Ich glaube, 2012 ist das letzte reguläre Studioalbum erschienen. Kann das sein?
Das ist richtig.
Meine Herren, stell dir das mal vor. Aber die Band ist noch aktiv, oder? Also sie ist nicht offiziell irgendwie on hold oder aufgelöst.
Ja, ich bin hier parallel bei den Metal Archives und da stehen sie noch auf aktiv seit 1989 drin.
Verrückt.
Ja.
Auch sehr lustig, dass du sie über einen Sampler kennengelernt hast, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe hier einen Sampler irgendwo im Regal stehen. Ich weiß nicht, ob du diese Sampler-Reihe kennst. Sie heißt Ich zahl nicht mehr.
Ja, kenne ich.
Und da ist auch irgendwo ein Tiamat-Song drauf, aber ich bin mir ziemlich sicher aus der Zeit davor, weil wie du ja schon gesagt hast, im Ursprung kommen die aus dem Death Metal,
ja.
Was man, wie ich finde, Wild Honey auch noch anhören kann, weil auch wenn halt viele Keyboards aus heutiger Sicht auch sehr Casio-Keyboard-mäßig klingende Keyboards drin sind, liegt ja. Da ja immer noch eine sehr bös klingende Gitarre drunter über weite Strecken. Und ja. Das, finde ich, hörst du schon. Aber das war halt so die Zeit, ne? Das Album ist ja von 94. Ja, was war da los? Der Grunge eroberte die Welt, ne? Und alle Welt war irgendwie unterwegs und guckte, was kann man so Neues ausprobieren? Und da ist irgendwie dann, wie genau weiß, glaube ich, auch keiner, das entstanden, was man heutzutage unter Gothic Metal versteht, ne? Weil auch Paradise Lost haben ja so in dieser Zeit auch angefangen, sich in eine etwas andere Richtung zu entwickeln, so um 94 rum. Es war eine sehr spannende Zeit. Also da war noch wirklich Bewegung, würde ich mal sagen, in der Metal-Szene damals. Ja. Da gab es viele Experimente. Das hat, also wenn man da so heute guckt, denkt man nur, also wer immer sagt, in den 90ern war Metal tot, kann ich auch nur sagen, nee, das stimmt nicht. Der war in der medialen Wahrnehmung irgendwie nicht mehr so groß, wie er in den 80ern mal war. Aber da ist auf jeden Fall viel geiles Zeug erschienen. Auch Morgana Le Fay zum Beispiel ist ja so tiefste 90er, ne? Falls ja. Du die kennst.
Ja, ja, kenne ich.
Und das ist ja auch cooles Zeug, auch so ein Hybrid aus verschiedenen Stilrichtungen. Ne? Das ist ja auch nicht richtig True Metal, auch nicht richtig Power Metal irgendwie. Ne? Das ist so melodischer Metal einfach. Ne?
Ja, genau. Aber das reicht ja auch. Also da sind wir wieder bei den Schubladen. Ne? Aber melodischer Metal ist ja auch völlig, völlig okay.
Genau. Ja. Und damals konnte man das noch machen. Da brauchtest du keine Schublade. Da war, ich mache Metal, okay.
Fertig.
Da ging das noch. Da musstest du nicht sagen, ich mache Hyperspeed, Brutal, Deathcore, Sludge oder wie auch immer man das heutzutage nennt.
Goat Raping hier, wie war das bei dem Heavy Trip oder was?
Ja, Reindeer irgendwie, ne?
Ja, Reindeer, keine Ahnung. Aber ja.
Wie kommst du jetzt auf Heavy Trip?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe, weil du gerade die Stile so durcheinander gemischt hast, da musste ich dran denken, dass die mit ihrer Band ja auch einen ganz dubiosen Stil spielen. Oder Rhapsody irgendwie Mitte, Ende 90er mit diesem Epic Hollywood.
Ja.
Da, ja, naja, gut.
Symphonic Epic Hollywood. Ja,
genau. Wenn Leute meinen, sie müssen das so nennen, dann wird es mir recht sein. Aber gut, die Musik ist ja cool, keine Frage.
Ja, aber Heavy Trip ist echt lustig. Hast du auch den zweiten Teil gesehen? Heavier Trip?
Habe ich auch.
Ja. Und welchen fandest du besser?
Ich fand den ersten besser.
Ich auch. Also meine Frau auch.
Weil der zweite jetzt nicht schlecht ist. Also jetzt nicht so, dass, oh mein Gott, hätten sich voll sparen können, wie bei so manch anderem Sequel. Aber der erste ist besser.
Ist sehr lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte gestern oder vorgestern noch so überlegt, man könnte ja eigentlich mal statt einer Albumbesprechung diese beiden Filme besprechen. Und jetzt kommst du damit hier um die Ecke.
Das oder generell irgendwie Rock- und Metal-Filme wie Spinal Tap oder weiß ich nicht, was da, Wayne's World, da gibt es ja auch School of Rock oder keine Ahnung. Also da kann man, glaube ich, auch ganze Podcasts mitfüllen.
Zumindest mehrere Folgen, da würde ich auch von ausgehen.
Ja, mal gucken. Also wenn die Themen ausgehen, denk mal dran.
So schnell gehen die, glaube ich, nicht aus. Ich würde mal denken, bis Folge 100 sind wir, glaube ich, relativ safe. Und ich muss ja auch immer noch, mein Gott, wie sich das anhört, den Kaffeeklatsch mit Mike zum Thema Avantasia machen, weil irgendwie haben das, glaube ich, jetzt zu viele Leute für bare Münze genommen. Also müssen wir das jetzt wirklich tun.
Ja, also wenn du da noch jemand brauchst.
Ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt.
Ja, mal gucken.
Wir haben uns da ja eh eine Mammutaufgabe gesetzt, habe ich dann so gemerkt. So.
Ob das in einer Folge machbar ist?
Ja, es kommt drauf an, wie lang eine Folge sein darf, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Wie sagte Anne mal so schön bei der einen Folge, die 2 Stunden 40 hatte, endlich mal eine vernünftige Spielzeit.
Ja, genau.
Das lohnt sich das ja auch. Nicht hier 15 Minuten, ne, und dann ist vorbei.
Ja, wie ganz am Anfang. Ne? Ja, das wird immer so eine Viertelstunde dauern oder so. Ja, haha.
Ja, ich zitiere jetzt mal einen ehemaligen Bundeskanzler. Was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern, ne?
Genau. Völlig richtig, verständlich, gut so.
Oder von vor anderthalb Jahren. Du schuldest uns dann noch von Wild Honey eine Songempfehlung. Ich bin gespannt, was es wird.
Ich nehme Lied Nummer 6, Visionaire. Ah. Weil, weiß ich nicht, weil es mein Lieblingssong auf dem Album ist. Whatever That Hurts finde ich auch noch sehr cool. Und aber es ist schwierig, da einzelne Songs rauszupicken. Aber am ehesten ist es wie gesagt, Visionaire.
Okay. Der Song, der mir immer sofort einfällt dabei, ist Gaia. Aber der ist ja auch sehr ruhig. Ne? Der fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen. Vielleicht hat er mir darum damals halt am besten gefallen. Könnte sein.
Ja.
Weil ansonsten war mir das irgendwie zu... Ja, wie soll man das jetzt
psychedelisch
sagen? Psychedelisch. Nee, das ist noch nicht mal das Problem. Mir war auch der Gitarrensound und alles irgendwie zu schrömmelig. Also ich mochte auch zu der Zeit nicht unbedingt Paradise Lost. Die haben ja auch so, ne, haben wir ja vorhin schon drüber kurz gesprochen. In der Zeit war das ja auch die Phase, wo Paradise Lost so groß wurden und so. Das war auch Musik, die ist damals nicht so ganz an mich gegangen. Da war ich irgendwie noch zu sehr gefangen in der... Ja, Stratovarius wird es da noch nicht gewesen sein, aber irgendwie so in Halloween, Maiden und vielleicht auch noch in den letzten Ausläufen von Guns N' Roses gefangen.
Ja, ist ja auch gar nichts Schlimmes. Sind ja auch alles tolle Bands, unbestritten.
Absolut.
Aber ja, mit Paradise Lost hat irgendwie nach der ikonischen Icon-Platte die, ich habe gerade die Diskografie vor mir, dann die Draconian Times war eigentlich auch noch cool, finde ich, und mit der One Second ging es dann irgendwie komisch weiter. Aber die haben sie ja auch wieder gefangen.
Das verrückteste Album war Host. Mhm. Das klingt irgendwie nur wie Depeche Mode die ganze Zeit.
Mhm. Was ja eigentlich nicht schlecht ist, aber wenn du halt Paradise Lost draufschreibst, ist es schwierig.
Die habe ich sogar mal, ich weiß nicht, ob ich sie immer noch besitze. Die hatte ich mir mal gekauft, weil sie relativ günstig war. Aber irgendwann habe ich halt mal so ein paar CDs wirklich abgestoßen, weil ich dachte, die nehmen nur Platz weg und die hörst du sowieso nicht. Und ich glaube, die könnte auch dabei gewesen sein. Obwohl ich die eigentlich schon irgendwie cool fand. Aber ja, manchmal trifft man Entscheidungen, die man später bereut.
Ja, das ist richtig. Ich habe von Paradise Lost in der Tat nur die Icon und die As I Die EP. Mehr habe ich, glaube ich, von dem gar nicht. Aber ja, macht ja nichts.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe eine Live-Aufnahme von Draconian Times, aber glaube ich auch nur als Download. Es gab mal eine Zeit, wo es auf Amazon die Neuheiten der Woche oder so für 5 € gab für einen Download. Das war damals unglaublich günstig.
Okay.
Und ich glaube, im Zuge dessen habe ich mal diese Live-Aufnahme von Draconian Times mir tatsächlich als Download gekauft.
Okay, das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen damals, diese Download-Geschichten.
Ist auch besser, weil ich,
ja, genau. Lieber in den Laden gehen und CDs kaufen oder manchmal notgedrungen halt online bestellen, aber ich habe lieber Tonträger in der Hand.
Das ist richtig, aber mal im Ernst, kannst du noch bei dir, wo du wohnst, in einen Laden gehen und CDs kaufen?
Bei mir im Ort gibt es nicht mal einen Bäcker, Metzger oder sonst irgendwas. Wir haben,
wo wohnst du
wir
denn?
Wir haben keinen Laden. Ich wohne in der Vulkaneifel. Das
so.
Nächste ist Daun oder Gerolstein. Das sind 20 Minuten Fahrt.
Da gibt es ja wenigstens Mineralwasser.
Da gibt es keinen CD-Laden. Ja, super. Also verdursten werden wir nicht. Wir haben übrigens auch Wasser aus der Leitung und Strom.
Boah. Und Internet offenbar.
Und Internet, ja.
Nee, ich komme da drauf, weil ich halte ja auch immer die Fahne hoch von wegen, geh in den Einzelhandel, kauf die Klamotten da. Und hier in Moers gab es relativ lange einen Saturn. Aber Saturn hat jetzt ja irgendwann gemerkt, Saturn ist doof, wir machen jetzt alle Saturns irgendwie zu Mediamärkten so ungefähr. Also nicht alle, aber irgendwie, ne, die gehören ja zusammen. Und die Tonträgerabteilung ist wirklich sukzessive immer kleiner geworden. Es gibt immer noch, das muss man ja wirklich mal sagen, ein kleines Regal für, was steht da immer drüber? Indie und Heavy oder so. Mhm. Aber, also, als ich hier hingezogen bin, konntest du wirklich noch sagen, ja, Freitag nach Feierabend gehst du eben da vorbei und nimmst dann die neuesten Heavy-Klamotten mit. Die gab es eigentlich auch immer. Aber also das hat mich jetzt echt schwer entsetzt, als ich letztens eben in der Mörser Innenstadt war und dachte, oh, wo ist denn die Tonträgerabteilung hin? Vor allen Dingen, verkaufen die da jetzt, wo vorher halt LPs und CDs und DVDs und Blu-rays und das ganze Gedönse stand, verkaufen sie jetzt Lego-Bausätze im Mediamarkt, wo ich auch dachte,
ich ey, jetzt.
Leute, warum? Was soll denn das?
Naja, so wenn ich mal irgendwie in der Stadt bin, dann ist es und nach CDs krame, ist es sehr oft Mülheim Kärlich im Müller, weil Müller hat irgendwie generell, glaube ich, immer eine gute Abteilung in Mülheim Kärlich, der ist in der Nähe von Koblenz, der hat relativ große Plattenabteilungen übrigens auch. Da haben wir letztens, ich weiß gar nicht mehr, was gekauft, eine Volbeat-Scheibe, Platte für einen Zehner oder sowas. Also weiß nicht, ob die sich beim Preisen
geirrt haben oder sowas, 10? Aber
ja.
Krass.
Nimmt man mit?
Ja, hätte ich das auch hätte gemacht.
Fragt man nicht, da freut man sich und nimmt's mit.
Ich war ja schon schwer geschockt, als ich in der Vinylabteilung da war es wirklich noch ein Saturn, ich glaube, ein Iron Savior Vinyl für 20 Euro bekommen habe, wo ich ja dachte, das ist ja nur irgendwie 2 Euro teurer als die CD. Weil eigentlich kosten Vinyls ja immer eher so 25 bis 30.
Ja, das stimmt. Vielleicht waren es auch 15, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall verhältnismäßig günstig und ich habe gedacht, okay, nimm mich mit, machst nichts falsch.
Nee, also da kann man wirklich gefühlt gar nichts falsch machen.
Ja.
Ja, das waren also 5 Alben, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Ist eine spannende Auswahl, weil es mitunter ja auch wirklich Alben sind, die Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Und wo, wenn nicht auf einer einsamen Insel, hätte man Zeit, um sich mal ganz tief in solche Alben reinzugraben.
Genau.
Oder sie wieder zu entdecken oder noch tiefgehender zu entdecken. Ist eine schöne Auswahl genau. Auf jeden Fall.
Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall irgendwann wahrscheinlich, aber so schnell nicht langweilig mit den Alben. Und das war quasi ein Kriterium, was ich da angesetzt habe.
Da würde ich auch stark von ausgehen. Ja, Paddy, vielen Dank, dass du hier reingeschaut hast. Du kennst das ja sicherlich, der Gast darf den Podcast beenden. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast jetzt bestimmt eine Textzeile parat, mit der du die Hörer in den Tag, die Nacht oder wohin auch immer entlassen möchtest.
Ja, in der Tat habe ich eine Textzeile parat, die kommt nicht aus oder kommt aus keinem der 5 Alben, aber bedeutet mir auch sehr viel. Und zwar ist das die Zeile: If you don't feel it, you won't understand.
Sehr schön. Dankeschön, Paddy, und bis demnächst. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Hervorragend. So. Ja, und ich mache jetzt gleich einfach die Anmoderation und dann habe ich mir hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Du weißt ja, wir starten immer mit einer Frage, die nichts mit Metal zu tun hat, ne?
Bin gespannt.
Genau. So, nach dem Motto, wie war dein letzter Stuhlgang? Das ist jetzt unangenehm. Nein, das machen wir nicht. Obwohl es bestimmt Leute gäbe, die das irre lustig fänden.
Nee, bitte nicht.
Besser nicht, weil war nicht so gut, oder?
Ja. Nee, über sowas will ich halt einfach nicht reden.
Ist doch sehr vernünftig, man sollte auch nicht über alles reden.
Ja, so ist es.